Bayern Online, der Podcast. Heimat hören.
Hallo, hier ist Marc Zimmermann von Bayern Online Podcast. Allerdings, wie ihr schon gemerkt habt, wir sind jetzt auch auf Video unterwegs. Und ich sitze heute zusammen mit dem Kaspar Schlösser. Hallo.
Hallo, grüß dich mal.
Ja, wir sitzen zusammen hinsichtlich Jazz. Ja? Ich meine, wir haben ja tatsächlich drei Sachen gemeinsam. Einmal die Werbung, dann die Zigarrenliebe.
Okay. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich zwei mitgebracht.
Und den Jazz sozusagen, wobei ich da nicht so ganz sattelfest bin, vermutlich wie du. Ja, willst du uns einfach mal zur Einführung mal ein bisschen sagen, was du machst, was du da genau machst, und dann gehen wir da mal in die Tiefe.
Ja, Jazz Forum Bayreuth ist vielleicht vielen bekannt, anderen wieder nicht. Jazz Forum Bayreuth gibt es seit 1982 als gemeinnützigen Verein. Wir sind so um die 220 Mitglieder und sagen wir rund um den Jazz in Bayreuth zuständig. Bedeutet, wir machen so knappe 20 Konzerte im Jahr. Einerseits in unserer Heimat, dem Bechersaal, also beim Johnny Hacker oben drin im quasi Bauerntheater. Und wir machen unser Festival, den Bayreuther Jazz November. Das machen wir seit 2006, 2007, und jetzt dieses Jahr zum ersten Mal im Sommer 2020 die Bayreuth Jazz Summertime auf der Seebühne in der Wilhelminenaue.
Okay, das ist natürlich eine ziemlich coole Location, ja? Und vor allem idealerweise auch draußen.
Ja. Draußen ist ein Traum jetzt gerade in diesem Sommer, wir haben ja schon immer da gesagt, diese Seebühne muss man eigentlich wiederbeleben. Da gibt es eine ganze Reihe von Einschränkungen leider und es ist auch sehr aufwendig, aber im Sommer 2020 hat in der Tat auch die Stadt Bayreuth wirklich einen großen Support geleistet und wird die Bühne dorthin stellen, sodass ganz viele Veranstalter gemeinsam sich diesen Ort teilen können und da richtig was losmachen können.
Ja, das brauchen wir dieses Jahr mehr als jedes andere, würde ich sagen. Ja, jetzt mal eine Frage. Also du hast schon als Student 360.000 Jazzplatten zu Hause gehabt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe eigentlich bis zum Alter, wann war ich das erste Mal im Podium Jazzkonzert, da muss so Mitte der 90er gewesen sein. Okay. Bis dahin habe ich, glaube ich, nie Jazz gehört. Und wer sich da noch erinnert, früher, bis 2011 waren wir im Podium, also heute heißt es Coco, glaube ich. Mhm. Ja, Coco am Gerberplatz.
Also die waren im neuen Podium schon, nicht bei dem hier und
ja, das alte Podium, das habe ich zwar mal miterlebt, aber da habe ich überhaupt noch gar keinen Jazz gehört, keine Berührung dazu gehabt. Und ich habe das so live erst im neuen Podium Mitte der 90er kennengelernt und fand diese Atmosphäre in den Konzerten super klasse. Ich habe die Musik wirklich lieben gelernt und gerade das Live-Erlebnis von Jazzmusikern in einer sehr intimen Atmosphäre, das begeistert mich bis heute logischerweise und das war damals eine Initialzündung.
Okay, und was wurde damals gespielt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das erste Konzert Vincent Herring war. Den haben wir dieses Jahr im Frühjahr auf unserer Neubühne im Bechersaal. Aber das ist die erste bewusste Erinnerung an dieses kleine Podium mit seinen 40 Plätzen und Vincent Herring mittendrin, der durch diesen vollgestopften Raum mit seinem Saxophon ging. Das war eine immens gute Stimmung. Das ist so meine ganz präsente Erinnerung daran.
Okay. Und dann war es ein sehr kurzer Weg, um in den Verein einzutreten und dann kurz darauf vermutlich auch nicht schnell genug weggeduckt.
Ja. Ja, gut, die Mitgliedschaft im Jazzforum, die war schon immer sehr attraktiv. Wenn du wirklich die Konzerte gerne hörst, dann bist du als Mitglied ja in den Clubkonzerten, hast du keinen Eintritt. Und deswegen bin ich da relativ schnell natürlich eingetreten und gesagt, das höre ich mir sehr gerne an. Und dann kam so 1997. Kamen die damaligen Vorsitzende, der Hazy Junot und der Peter Ries. Also Peter Ries war das Urgestein des Jazzforums, der ganz, ganz lange Jahre Vorsitzender war. Und damals gab es noch die Bayreuther Jazzfestspiele.
Okay.
1997. Das war eines unserer Projekte hier in der Agentur. Die kamen auf uns zu, die wollten das mal richtig als auch gut gestaltetes Festival machen und die hatten ein gigantisch gutes Programm. Also da lief parallel auf drei Bühnen, da liefen wirklich internationale Künstler, wo man auch heute noch, wenn man da drauf schaut, von Night at Last. Wir haben da ein wunderschönes Programm gemacht. Man muss immer noch sehen, dass da die Ausfallbürgschaft der Stadt Bayreuth schon im Vorhinein als festes Budget eingeplant war und das war leider wirtschaftlich nicht tragfähig. Und es ist auch extrem schwierig, so etwas ohne Anlauf in der Stadt wie Bayreuth zu machen. Das kann sich nicht refinanzieren. Also das waren die letzten Bayreuther Jazzfestspiele und da waren wir dabei. Dann bin ich so langsam da reingerutscht. Dann war ich irgendwann mal bei der Mitgliederversammlung, dummerweise. Und das waren nur 5 Leute und du weißt ja beim Verein, ne? Bin ich dann da reingerutscht und irgendwann hörte der Hazy Junior da als Vorsitzender auf und musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Und es war so jemand da, der da auf weiter Flur irgendetwas in den Vorsitz investieren wollte und damit in seinem Hut. Also ihr müsst ja wissen, was er tut. Ich mache das und ich hatte damals immer noch keine Jazzplatte.
Also, hast du heute welche oder hörst du Jazz über Streamingdienste?
Jetzt muss ich sagen, zu Hause höre ich extrem selten Jazz.
Okay.
Und die Musik aus Bad zu Hause wird eigentlich bestimmt von meiner Frau, die hört extrem breit von Trip-Hop, auch über jazzige Dinge, Funk, Soul. Wir haben im Grunde alles zu Hause. Das, was wir auf der Bühne hören, das hörst du jetzt nicht zu Hause und mal eben nebenher, das kannst du vergessen.
Ja, klar, da musst du konzentrieren.
Du brauchst die Konzentration vor und deswegen gibt es nichts. So, da ist halt Familie und irgendwas ist immer, du kannst dich einfach da nicht hineinbegeben, das kannst du vergessen.
Wie macht man so eine Auswahl? Ich meine, Jazz geht ja von wirklich von der Elevator-Musik bis hin zu Dingen, die den Gehörschmerzen, sag ich jetzt mal. Ja, und wie trifft man da eine Auswahl?
Also ich kann es, ehrlich gesagt, gibt es da für mich kein nichts, wo ich anderen sagen würde, so musst du es machen. Also es gibt schon so ein paar Aspekte, du musst dein Publikum begleiten in den Jazz hinein. Du brauchst also so Einstiegsdrogen. Du brauchst irgendwas, was zugänglich ist. Und weiblicher Gesang ist eigentlich immer ein ganz guter Punkt, da kannst du jemanden mit reinholen. Und dann entwickelst du das Publikum fort und entwickelst das Gehör fort. Und ich sage immer, wenn ich nicht einmal im Jahr den Saal leere, ist es auch kein gutes Programm. Weil es dann einfach, du musst was Herausforderndes dabei haben, damit das Ganze spannend bleibt. Und das, was ich mache, deswegen höre ich auch keine Platten. Wenn ich Booking-Auswahl mache, dann höre ich ausschließlich Live-Videos, weil ich sehen will, wie diese Band unterwegs ist und wie sie sich auf der Bühne versteht. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil alles, was irgendwie gemastert ist, das gibt dir keinen wirklichen Eindruck davon. Und dann nehme ich einfach das, was mir gefällt.
Und also ich höre Jazz, aber ich bin jetzt nicht so tief drin, dass ich da die verschiedenen Jazz-Genres auseinanderhalten könnte. Was würdest du sagen, wie würdest du das einteilen?
Ja gut, also mal die ganz fetten Unterscheidungen, so vom alten Dixieland über Smooth Jazz bis hin zu diesem großen Spektrum von zeitgenössischem Jazz, den wir heute haben. Ich denke, das kann fast jeder raushören. Und so Seitenelemente wie Funk, das hört auch jeder raus. Aber innerhalb des zeitgenössischen Jazz, so sagen wir mal, da gibt es sehr viele Bezugnahme auf unterschiedliche Kulturen. Du kriegst vom Balkan an ganz andere Töne zu hören, als du sie aus den USA zu hören bekommst. Aus Afrika wieder einen ganz anderen Einfluss. Das kannst du mit Worten letztendlich gar nicht unterscheiden und beschreiben, das bringt doch überhaupt nichts, finde ich.
Gibt es den fränkischen Jazz, meine Zwischenfrage?
Ja, natürlich gibt es den fränkischen Jazz. Ich meine, das ist ja ein sehr weites Feld. Ja? Erstmal überhaupt die Auseinandersetzung mit so Begriffen wie Heimat und wie trage ich das in Musik hinein. Die hat ja schon was Jazziges, weil es letztendlich immer ein Ausdruck von der gesellschaftlichen Bewegung auch war und ist. Es gibt logischerweise auch Jazzmusiker, die in Franken beheimatet sind, auch eine ganze Menge sehr gute. Ich weiß jetzt, wir haben jetzt keine Highlight-Bands, die weltbekannt sind, aber es gibt, denke ich, ein breites Angebot. Und dann hast du Leute wie Wolfgang Hafner, der aus der Region stammt und weltbekannt geworden ist. So, also das hat schon auch seine Tradition hier. Und wenn man dann mal zurückdenkt, wir reden ja im Moment viel über Friedrichsbohr Stadthalle, dann muss man wissen, dass damals die Stadthalle letztendlich mit Jazz eröffnet wurde. Und da gab es alte Stummfilme, die dann live vertont wurden. Das ist mir jetzt zugetragen worden. Da sind die Leute auf der Suche nach den alten Veranstaltungsplakaten und den Originalfilmrollen, dass man das vielleicht immer wieder aufleben lassen kann.
Also sozusagen die Stadthalle mit Jazz wieder eröffnen.
Ja, ob es dann zur Eröffnung reichen wird, da schauen wir mal. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es auch Jazz im Friedrichsforum geben wird. Können wir, glaube ich, heute, müssen wir gar keine Wette abschließen. Also.
Ja, da muss man natürlich dann wieder Leute herkriegen, die so einen riesigen Saal dann auch füllen. Ne?
Ja gut, wir werden ja mehrere Optionen haben in dem Haus. Ob wir da jetzt gleich mit 1000 Leuten einsteigen wollen, dann ist immer die Frage, wie kannst du auch eine finanzielle Sicherheit gewinnen für den gemeinnützigen Verein, der ja letztendlich von den Leuten lebt, die es machen und nicht unbedingt einen wirtschaftlichen Background von sich aus erstmal dahinter hat. Es muss ja irgendwo mit einer gewissen Sicherheit abbildbar sein. Natürlich kannst du sagen, ich höre mir jetzt Herbie Hancock und die 40.000 Euro Gage sind mir relativ wurscht. Ja, vielleicht sind es auch mal 20.000, ich weiß es nicht, muss man sehen. Und der Name ist in der Tat, habe ich vor einer Woche mit jemandem darüber gesprochen, dass der den da gerne sehen würde. Vielleicht wird das ja was, man weiß es ja nicht.
Mal
schauen wir mal, wie alt er ist, wenn das Friedrichsforum eröffnet.
Erstens das und dann zweitens 20.000 oder 40.000, dürfte egal sein, bei dem, was das Friedrichsforum kostet.
Ja, lass uns mal überraschen, wie dann letztendlich das Konzept aussieht und was gespielt werden soll. Wir haben drei Räume zur Verfügung da drin. Da werden wir schon unser Plätzchen finden. Wir werden sicherlich, also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, dass wir dauerhaft immer nur da drin sind. Mhm. Weil so ein kleiner, heimeliger Saal hat ja was und er hat auch eine Markenidentität beim Becher oben drin, weil ganz viele Leute, ganz viele Zuschauer kommen rein, denken, was ist das denn hier? Und irgendwann, wenn das Licht ausgeht und die Atmosphäre, dann sagen die alle, hey, ist ein toller Ort. Und du lebst natürlich auch immer wieder Musiker, die da reinkommen und die anderen sagen, was ist das hier? Aber letztendlich gehen dann alle raus und sagen, hey, war klasse.
Das ist das Wichtigste bei der Veranstaltung, ja. Ne? Wie muss man denn sich so eine Planung oder wie lange hat der da Vorlauf für so ein, ja, für das Sommerfestival jetzt zum Beispiel?
Ja gut, für das Sommerfestival, okay. Da haben wir alle nicht zu hoffen gewagt, dass wir überhaupt dieses Jahr im Sommer was machen. Und in der Tat war das erste Gespräch, das ging von auch von der Stadt aus, sondern Festspiele sind abgesagt, also irgendwas wollen wir tun. Mhm. Und dann haben wir uns eingezogen und überlegt, ob wir was machen könnt. Und dann haben wir im April angefangen jetzt mit dem Sommerfestival. Das sind natürlich besondere Umstände. Also das hatte ich in der Woche fertig, weil einfach jeder Zeit hat.
Ja gut, die Künstler werden ja auch froh sein, in der jetzigen Zeit was zu bekommen. Ja. Wer kommt denn?
Naja, wir werden machen. Ich kann jetzt chronologisch durchgehen. Das mache ich auch lieber, bevor ich jetzt irgendwie sagt, das nivelliert für mich. Wir starten mit Markus Stockhausen und einem Quartett. Die Klassiker kennen den Namen Stockhausen. Karl-Heinz Stockhausen, Komponist der neuen Musik. 98% der Leute gehen wahrscheinlich laufen, wenn ich das sage. Und dessen Sohn Markus Stockhausen ist ein ganz wunderbarer Jazz-Trompeter, der auch ganz viele Genres schon bedient hat. Er kommt mit einem Programm, das hat so Anlehnungen 50er, 60er Jahre und daraus macht er. Dann ist der zweite Tag mit brasilianischem Jazz, Brazilian Experience Quartet. Das, dahinter stehen aber in der Tat ein, würde fast sagen, fränkischer Gitarrist, Paulo Morello, lebt, glaube ich, in Nürnberg. Das ist also der bekannteste, würde ich sagen, brasilianische Jazz-Gitarrist in Deutschland. Und Ulf Akenius ist einer der Top-Gitarristen in der Welt. Die kommen auf die Bühne, bringen so Samba, Bebop, Mischung. In den schönsten Sonnenuntergang Bayreuths, wie ich das finde, auf der Wilhelminenaue. Freitag haben wir Nils Wobram. Nils Wobram ist Schweizer Posaunist. Ein ganz nettes Trio mit auch einem fränkischen Jazzmusiker, Dejan Terčić, kommt glaube ich aus Wünsiedl, irgendwo da oben, die Gecke, Ecke, ist er aufgewachsen und ist auch in aller Welt unterwegs. Das ist unser Freitag. Und samstags haben wir das Cécile Vernier-Quartett, eine begnadete, tolle Sängerin, die schon zweimal in Bayreuth war, aber die wie eigentlich geschaffen ist für diesen Ort mit einer lauen Sommernacht. Sonntag kommt, was mir besonders gut gefällt, das Tingwall-Trio. Tingwall-Trio ist eigentlich so das deutsche Jazz-Trio der letzten Jahre gewesen, haufenweise. Auszeichnungen bekommen, auch in den Popcharts durchaus relevante Plätze erzielt. Also das ist für Jazz auch nicht Jazzhörer ein super Act. Am Montag, dem 31. August, kommt die Eva Klesse, klassisches Jazzquartett, die Schlagzeugerin, eine ganz tolle, sanfte Schlagzeugerin, die wir da auf der Bühne haben, den Abschluss. Am 1. September macht The Jakob Manns Project, das ist der neue Shootingstar im deutschen Jazz. Saxophonist, ganz jung, um die 20. Und aber einen sehr, sehr flotten Sound da auf die Bühne bringt, der auch so ein bisschen rockpoppig angehaucht ist. Also wir haben 7 Konzerte an 7 Tagen. Jeden Abend 8 Uhr auf der Seebühne Wilhelminenaue. Und Open Air mit viel Platz, also auf dem Gelände haben theoretisch 450, 500 Leute Platz. Schauen wir mal, was dann möglich ist. Sag mal, im Jazz werden wir die Zuhörer nicht erreichen, also die Zuhörerzahl nicht erreichen. Das würde mich sehr wundern, wenn wir so viele Leute da hätten. Aber wir werden dann eine sehr angenehme Atmosphäre haben.
Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und dann bleibt nur noch eins, die Daumen zu drücken, dass das Wetter passt.
Oh, Petros ist Jazzfan.
Na dann.
Das ist eine klare Sache.
Okay. Wenn man jetzt da so im Jazzforum ist, macht man da auch Bildungsreisen? Ich sag mal, was weiß ich, jetzt zu Ronnie Scott's Jazz Club nach London oder vielleicht gar nach USA in Blue Note oder sowas?
Es gab mal so Ansinnen, die sind an mich herangetragen worden. Jetzt bin ich kein guter Reiseveranstalter. Das kann natürlich Spaß machen, wir machen es nicht. Also ich kürze das jetzt einfach mal ab, wir machen es nicht. Wenn es irgendjemand machen möchte, kann er sofort gerne machen, wenn sich dafür ein Beauftragter findet, der das ins Leben rufen möchte, meinen Segen hat er.
Ja, es ging mir eigentlich bei der Frage eher darum, ob ihr als Vorstand mal sagt, wir hören uns mal den und den live an.
Ja. Also natürlich bin ich unterwegs, sind auch andere Mitglieder des Vorstands unterwegs, andere Mitglieder normal. Ich höre ja immer, wo die Leute rumreisen, von Burghausen über Hamburg, Saalfelden war ich selber schon öfter, Vicenza. Gibt ja extrem viele Jazzfestivals, die auch teilweise echt touristisch super interessant sind. Also ich war einmal, und ich wollte immer wieder hin, in Cormons zum Jazzfestival. Und Cormons ist an der Grenze zu Slowenien, in Italien, südlich von Udine. Mhm. Und das ist in der Hügellandschaft traumhaft schön gelegen, diese ganzen Veranstaltungsorte, Weingüter, Kapellen und ein super tolles Programm. Also diese Art von Bildungsreisen gibt es natürlich, wo du sagst, du guckst dir woanders Musiker an, aber du guckst dir auch an, wie die Leute Festival machen. Und das ist für uns einfach auch interessant, weil wir uns da weiterentwickeln können. Und wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe, dann ist der Kopf auch voll von Plänen, die man umsetzen könnte.
Zum Beispiel?
Naja, man kann es. Also Jazz-November ist schön, ist aber, denke ich, jetzt an so einer Grenze, wo man sich überlegen muss, was kann sich daraus noch entwickeln und welche Schritte sind dafür notwendig? Und ich glaube, dass der nächste muss einfach ein relativ großer Schritt sein. Ob das jetzt im November passiert oder im Sommer, das muss man mal sehen. Aber ich bin jetzt kein Freund von Stillstand. Und deswegen habe ich zumindest schon auch Pläne fertig. Immer sagen, wie könnte man denn zu einem Festival werden, das jetzt mal über die Stadtgrenze hinaus auch eine Bedeutung hat, für die Leute sagen, hey, ich komme, ich lerne die Region kennen, ich finde das Standort super und das Programm ist super. Und dann mache ich halt einfach mal ein langes Wochenende oder eine Woche in Bayreuth, höre mir Jazz an und schaue mir auch eben auch die Gegend an, die Stadt an.
Genau, ja, gibt ja eh viel zu entdecken. Ja. Sagen wir nur Bier und Brotzeit, ja?
Ja, gut, Bier und Brotzeit, aber du hast auch extrem viele Veranstaltungsorte, die super interessant sein können für jemanden, der von außen kommt. Ja, man muss ja immer sich selber hinterfragen, was bleibt mir denn in Erinnerung, wenn ich irgendwo hingefahren bin? Was hat mich besonders beeindruckt? Das sind ja meistens die Skurrilitäten.
Ja. Ja, glattgebürstet kommt nicht gut.
Ja, glattgebürstet ist halt langweilig und da, glaube ich, könnten wir sehr, sehr viel anbieten, wenn wir denn wollten.
Okay, dann mal gleich die Frage, was würdest du denn dem Besucher, der zum Jazzfestival nach Bayreuth kommt, anbieten, sag ich mal, was er denn begleitend machen könnte?
Also, natürlich hast du ganz viele Leute, die nicht nur für den Jazz im Kopf haben, sondern auch sehr tief im klassischen Bereich drin sind. Für die kannst du natürlich ein sehr reichhaltiges Programm außenrum bieten über die klassischen Schwerpunkte, die wir haben mit Liszt und Wagner und so weiter. Die kennen wir alle, muss ich nichts zu sagen. Dann hast du, glaube ich, durchaus die Möglichkeit, du hast jetzt eben gesagt, Bier und Brotzeit. Glaube ich schon, dass wir uns in der Region auch darüber in Verbindung mit der Musik sehr gut positionieren könnten. Über Vielfalt, wie wir sie im Jazz haben, kannst du genauso eine Vielfalt im Bereich des Bieres anbieten und du kannst genauso sagen, aber was ist denn eigentlich kulinarisch, was kannst du denn machen, ohne ein großes Heiterteil zu machen, was kannst du dort an spannenden Erlebnissen bieten?
Ja, da wird sich der Norbert Heimberg freuen, ja, von der Genussregion.
Ja, dafür könnte Norbert Heimberg könnte man natürlich super Sachen machen.
Das glaube ich sofort.
Ich meine, das geht auch von den einfachsten Landgasthöfen, die ich auch für sehr erlebenswert halte in so einem Kontext, bis hin zu hochfliegenden Dingen, die auch da sind.
Okay.
Also, ich meine, es gibt viele, viele Elemente, die da so rumspuken, die man einfach mal zusammenfügen müsste, zu einem Konzept formen müsste und dann kommt der interessante Part, einfach die Finanzierung dafür zu sichern. Aber zunächst bräuchte man einfach mal das Konzept.
Dann muss ich ja gleich nochmal eins zurückspringen. Festival Seebühne, was kostet das Eintritt?
Wir verlangen 23 Euro pro Abend.
Okay.
Das ist der normale Preis. Unsere Mitglieder zahlen, glaube ich, 17. Als entsprechende Nachlass für diejenigen, die uns das Jahr über sichern und Planungssicherheit geben. Da lohnt sich dann am Ende auch so eine Mitgliedschaft. Ne? Es gibt einen Festivalpass, alle 7 Konzerte unter einem Hut, kostet für Mitglieder 99 Euro und da sind dann 13, 14 Euro pro Konzert. Ne?
Ja, da kann man dann überhaupt nicht mehr maulen. Ja? Ne? Und das ist, vor allem die Location ist natürlich auch dafür spitzenmäßig. Wobei ich persönlich, ich sehe den Jazz immer mehr so im Winterhalbjahr an für mich. Mhm. Ja, sind wir ein bisschen so, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mal so ein Foto gehabt, von, also man hat musste halt, es ist Jazz, es war so ein Hut und da war eine Colaflasche und obendrauf lag die Zigarette, ja, und der Rauch kräuselte sich so und man wusste sofort, da geht es um Jazz. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so, die Veranstaltungen finden ja rauchfrei, das ist natürlich jetzt für dich nicht so ideales statt.
Also ich kann mich noch erinnern, wie wir damals im Podium Zigarren geraucht haben. Das war vielleicht, wenn ich mir das heute vorstelle, glaube ich, wäre es mir selber nicht mehr gut dabei. Aber dafür ist die Seebühne, ich habe mir gedacht, ja, da können wir perfekt Zigarre rauchen bei so einem schönen Abend. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich was mit Rauchen an sich zu tun hat. Das hat natürlich was mit einem Gesamterlebnis zu tun. Ich glaube, die Musik alleine ist heute nur noch ein Teil, auch zu Recht ein Teil. Und dazu gehört mehr. Also du willst ja mit demjenigen, derjenigen, mit der du da hingehst, einfach auch einen schönen Abend auf mehreren Ebenen erleben. Und deswegen glaube ich, dass die kulinarische Versorgung eine sehr große Rolle spielt, dass Getränke eine große Rolle spielen und dass einfach so diese Schwelligkeit einer Veranstaltung heute eine große Rolle spielt.
Also das heute?
Ja. Du hast Veranstaltungsorte, die sind eher höherschwellig, wo ich sage, wenn ich da hingehe, dann muss ich mich so im Hinterkopf irgendwie so oder so verhalten. Und du hast halt auch niedrigschwellige Veranstaltungsorte. Ich habe das immer sehr genossen, dass das Publikum im Jazz sehr bunt gemischt ist. Du hast im Grunde alles da drin, vom Gartenbaumeister bis zum Herrn Professor, Doktor, Doktor. Und das vereint sich in der Musik ohne Heiterteil außenrum. Und das ist eine Atmosphäre, die ich persönlich sehr, sehr schätze. Und wo ich denke, da muss man auch sehr viel tun, dass man eine Gesamtatmosphäre kreiert, die sehr attraktiv ist, die es den Leuten leicht macht, dahin zu gehen oder Spaß macht. Eine Veranstaltung heute, die man nur aus Pflicht besucht und ohne Spaß, die hat es, glaube ich, im Wettbewerb der Unterhaltungsangebote sehr, sehr schwierig.
Zugleich, also eine Sekunde bevor du Getränke gesagt hast, habe ich da auch genau dran gedacht. Das wäre auch meine nächste Frage. Was passt denn gut zu Jazz?
Oh Gott, da passt alles. Das Wodka fällt mir jetzt auf den ersten Blick nicht ein, aber da kannst du wunderbar einen schönen Rotwein zu trinken oder du trinkst ein tolles Kreuzenpilz oder original vom Becher. Das passt, finde ich, hervorragend an der Stelle. Oder du hast einen guten Rum, wie du eine Zigarre trinken würdest. Also, das ist vielschichtig. Das ist wie beim Jazz, weil du machst einfach das, was dir gefällt. Ja, du lässt dich, das ist, glaube ich, wichtig, du lässt dich auf was ein. Ja, das ist beim Jazz auch extrem wichtig. Du gehst da rein und hörst dahin. Und dann horchst du endlich rein, ob dir das gefällt oder nicht. Und das ist das Schöne für unsere Mitglieder. Wenn denen das nicht gefällt, dann stehen die wieder auf und gehen. Und da ist auch kein Mensch böse. Ja? Mir ist es nur wichtig, dass die Leute sich trauen, da hinzugehen und sagen, hey, probiere ich mal aus. Weil das Entscheidende dafür, dass man sich selber das zutraut, zu sagen, immer, ich gehe da hin und das ist okay. Wenn es mir gefällt, wenn es mir nicht gefällt, ist es auch okay. Und dann gehe ich eben wieder, die Größe muss ich haben dabei. Weil dann bist du wirklich bei dir und dann passt es auch mit der Musik zusammen. Und ich erlebe auch wenig Leute, die gehen. Und wenn du nämlich offen bist, dann kannst du auch da rein in diese Musik. Dann ist sie auch nicht anstrengend, weil du einfach das Live-Erlebnis, diese Auseinandersetzung hast mit den Musikern auf der Bühne und du siehst, wie die miteinander arbeiten. Man darf sich Live-Jazz nicht so vorstellen, wie ich schiebe eine CD in den Schacht und dann nervt mich das, wenn ich nebenher irgendwie Zwiebeln schneide. Das ist eben so. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten.
Wenn ich jetzt Jazz höre, gut, wenn ich es von der Platte höre, ist es immer gleich. Hm. Ist es denn ein Live-Konzert? Man hört ja, die lassen sich treiben. Ist es dann unterschiedlich? Oder ist es dann auch, sag ich mal, wenn man den zwei Abende hintereinander hört, gleich?
Kommt auf die Band an. Also ich kenne Formationen, die das relativ jeden Abend gleich spielen. Das merkst du auf der Bühne, oder wenn du davor sitzt, merkst du es auch relativ schnell, dass da ein, würde fast ein Pflichtprogramm abgespielt wird. Das ist aber maximal 10% der Fälle. Und dann hast du, würde ich sagen, so 30% mindestens, wo du extremen Spaß auf der Bühne erlebst. Ne? Wo du merkst, die haben Spaß miteinander, da guckt der eine, was der andere macht und freut sich, wenn der es gut macht, wenn der jetzt ein ganz tolles Solo ist und wenn der einen richtig guten Tag hat. Und dann verändert sich automatisch die Musik, weil wenn der einen guten Tag hat, macht der einfach andere Sachen, als die er am Tag vorher gemacht hat. So, und das ist diese Spannweite und für mich ist das Spannende, du sitzt in diesem Saal und hast es ausgesucht. Und irgendwann geht das Licht aus und das erste Stück kommt und dann merkst du erst, ob dieses Publikum mit den Musikern auf der Bühne harmoniert und ob die zueinander finden. Manchmal dauert das auch 3-4 Stücke, bis beides zusammenkommt. Ja. Wenn es gar nicht zusammenkommt, ist es einfach schade. Dann merkst du, der Musiker ist vielleicht auch nicht in der Lage, auf das Publikum gut zu reagieren. Das Publikum hat jetzt auch keine Lust, auf die Musik zu reagieren. Ne? Und dann kommt es manchmal, das ist echt selten, nicht zusammen.
Was sind denn deine 3 Lieblingsbands?
Boah. Also lassen wir mal aktuell sagen, was mich extrem beeindruckt hat, war das Konzert von LBT. Letztes Jahr im Jazz oder immer Leo Betzel Trio. Tolle Musik, die kann man jetzt auch nebenher hören. Auf Kopfhörer beim Kochen. Es beflügelt ungemein, das Zwiebelschneiden geht doppelt so schnell. Was ich immer wieder sehr gerne höre, sind die CDs, die Caroline Binder mir geschenkt hat. Das war 2011, haben wir Jazz November zum Thema List gemacht, im Zuge von List Geburtstag. Und da haben wir sehr viel mit der Franz Liszt Akademie in Budapest zusammen kooperiert, haben sehr viele Musiker von da geholt, weil er eben auch da seinen Ursprung hat. Und Caroline Binder ist der Leiter der Jazz-Abteilung in Budapest. Und wir haben uns da angefreundet und er ist ein grandioser, toller Pianist, den man im Rest von Europa leider viel zu wenig kennt. Das höre ich unheimlich gerne, weil das sehr beruhigende Stücke sind. Auch sehr viel klassische Einflüsse dabei, aber auch durchaus gerne mal zupackend. Also das ist toll. Ja Gott, und dann ist da durchaus zwischendurch mal eine Diana Krall oder der Biko oder wie sie alle heißen, die einem den Abend einfach relativ unkompliziert versüßen können.
Ja gut, ist immer der Bereich von, ja, ich sag mal, Jazz als Nebenprodukt des Abends und Jazz als, sag ich mal, Hauptprodukt. Was war denn jetzt bei dem List? Was muss man sich darunter vorstellen? Wie passt List und Jazz zusammen?
Man kann was draus machen. Im Grunde improvisiert der Jazz immer um irgendein Thema herum. Ja? Und somit suchst du dir eine Inspiration und machst was damit. Ich muss ehrlich sagen, ich komme ja aus dem Marketing. Das Marketing zeichnet sich dadurch aus, dass man die Dinge sofort wieder vergisst, nachdem man sie beim Publikum abgeliefert hat. Das prägt meinen Job, wenn ich all das im Kopf hätte heute noch, was ich jemals irgendwie kommuniziert habe, dann würde er schon platzen. Insofern, die exakte Herleitung, die wir damals verwendet haben, die kann ich dir nicht mehr sagen, das ist jetzt fast 10 Jahre her.
Okay. Gibt es denn einen Ansatz, das Gleiche mit Wagner zu machen?
Ja, wir haben das ja 2013 gemacht. Da gab es ja Wagner-Jubiläum, da gab es auch ein Wagner-Programm auf der Bühne, wo man sagen muss, war glaube ich ein bisschen schwieriger. Weil Wagner ist ja so ein teilweise Popmusiker, wo sich viele schon dran versucht haben. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es so spannend war wie damals bei Liszt.
Okay, gibt es noch andere Musiker, die man, sag ich mal, die aus einem anderen Genre kommen und die man gerne mal zusammenschmeißen würde mit Jazz?
Naja, du hast ja im Grunde jeden Einfluss der Welt, der heute im Jazz durchdiskutiert wird. Du hast den extremen afrikanischen Einfluss, wo du sehr viele tolle Bands daraus hervorgekommen sind. Du hast den, wenn du an die 80er zurückdenkst, den ganzen Fusion Jazz, der vom Rock extrem beeinflusst war. Also im Grunde ist da jede Kuh schon mal durchs Dorf getrieben worden, ja, jede Sau. Da muss man sehen, Jazzmusiker sind von Grund auf erstmal neugierig und haben auch fast alle eine klassische Ausbildung. Also es heißt ja, der Orchestermusiker schaut immer bewundernd auf den Jazzmusiker, weil der das kann, das Improvisieren. Und das heißt nicht, dass jeder Orchestermusiker das kann, aber jetzt bin ich kein Musiker, ich kann kein Instrument spielen, ich kann nicht mal Noten lesen. ich kann immer nur gerüchteweise berichten, aber man muss schon sehen, dass die meisten Jazzer ja eigentlich eine klassische Ausbildung haben. Die haben das alles gelernt und arbeiten auch damit.
Okay. Vielleicht so als letzte Frage, wen würdest du gerne auf der Jazzbühne hier in Bayreuth mal unbedingt sehen? Also unabhängig vom Preis der Person.
Okay, unabhängig vom Preis der Person, da war mal Abdullah Ibrahim im Gespräch und das hätte ich auch wirklich super gerne gemacht. Herbie Hancock finde ich auch gut, habe ich jetzt eben schon mal erwähnt, wäre auch super zu sehen. Sonst, also es gibt da jetzt kein Idol, wo ich sagen würde, den möchte ich jetzt unbedingt da mal sehen. Nee. Keith Jarrett, ja, aber das sind also Namen, die treibst du durchs Dorf. Ich weiß nicht, ob du sie dann wirklich unbedingt sehen willst. Hängt auch wieder mit Atmosphäre zusammen. Also du musst schon auch die Hoffnung haben, dass du eine vernünftige Atmosphäre mit dieser Person in der entsprechenden Räumlichkeit kreieren kannst. Das waren wir zweimal vor 2 Jahren das Opernhauseröffnung gehabt, wo wir auch zusammen mit der Musiker, mit Michael Wolny Trio auf der Bühne waren. Und das war zum Beispiel so etwas, wo wir gedacht haben, ja, Wolny in seiner Musik, seine Art zu spielen, diese sehr leisen und gesetzten Töne, die passt wunderbar in dieses Opernhaus. Ja, also kannst Person und Ort kannst du nicht voneinander trennen. Letztendlich ist es immer eine Gesamtinszenierung.
Dann würde ich mal sagen, sind wir unfassbar gespannt auf die Gesamtinszenierung auf der Seebühne.
Ja, die ist auch dafür gemacht.
Und ich wünsche dir viel Erfolg, ich wünsche dir tolles Wetter und vielen herzlichen Dank für dieses Interview.
Danke, gerne, hat Spaß gemacht.